Was haben myotone Dystrophie, zystische Fibrose, Chorea-Huntington, das Thai-Sachs-Syndrom und die Sichelzellenanämie gemeinsam? All diese Krankheiten haben eine genetische Ursache und gelten aktuell als unheilbar. Die symptomatische Behandlung kann das Leben der Betroffenen verlängern und die krankheitsbedingten Beschwerden lindern, aber sie gelten als unheilbar. Ich habe mich in den letzten 12 Jahren dazu verpflichtet, menschliche Gesundheit nicht nur zu verstehen, sondern eventuell sogar zu meistern. Dafür habe ich mit über 10.000 Therapeuten zusammengearbeitet und mich mit vielen Tausenden von kranken Menschen beschäftigt. Mir wurde die Fähigkeit geschenkt, Muster zu erkennen und aus diesen Mustern Systeme zu erschaffen, die einfach, nachhaltig und unkompliziert die Selbstheilungskräfte des menschlichen Körpers aktivieren. Auch bei Betroffenen von genetisch bedingten unheilbaren Krankheiten hat sich für mich ein klares Muster ergeben. Die Eltern und Großeltern der Betroffenen mussten Traumata erleben, die an die Folgegeneration transgenerational übertragen wurden. In dieser Folge möchten wir dir unser Therapiesystem anhand einer erfolgreichen Case Study von einer Therapeutin vorstellen, die es geschafft hat, ihre jüngere Schwester von der Krankheit myotone Dystrophie zu befreien. Diese Podcast-Folge ist eine von 8. Zu jeder Podcast-Folge findest du ein passendes Workbook hier unter diesem Video. Du kannst dieses Workbook ganz einfach ausdrucken oder auf dein Tablet laden und währenddessen du dir diese Folge hier anschaust, das Workbook ausfüllen. Wenn du alle 8 Folgen siehst und alle 8 Workbooks ausgefüllt hast, dann hast du am Ende quasi ein Healing Humans Lehrheft. Deswegen lohnt es sich, diesen Kanal zu abonnieren und sein Like dazulassen und uns in die Kommentare zu schreiben, was du von diesen Podcast-Folgen hältst. Des Weiteren findest du hier, auch unter diesem Video, einen Link, bei dem du dich für unser neues Buch Leidfrei Leben voranmelden kannst. Dieses Buch erscheint zum 15.01.25 und die ersten 100 Registrierungen bekommen unser Buch geschenkt. Heute möchten wir dir die Ergebnisse unseres Therapiesystems anhand des besonderen Falls von Julia Füchtenkort präsentieren, beziehungsweise von dem Fall mit ihr und ihrer Schwester. Ihre Schwester, damals 14 Jahre alt, litt unter der genetisch vererbten Krankheit myotone Dystrophie. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Schlag in die Magengrube, wenn man als Therapeutin feststellt, dass die eigene Schwester unter einer Krankheit leidet, die grundsätzlich erstmal nicht heilbar scheint. Und ich möchte euch mal eben darüber aufklären, wie es der Schwester erging, dass ihr den Sachverhalt sehr gut nachvollziehen könnt und dass ihr auch nachvollziehen könnt, wie großartig die Leistung von der Julia letztendlich war. Also, ich habe hier ein paar Notizen und die werde ich vortragen. Seit 2022 hatte sie massive Probleme bezüglich der Gewichtszunahme. Ich halte jetzt nicht so viel vom BMI, Moritz, aber der BMI lag bei dieser jungen Frau bei 14,1. Es gab außerdem mentale Probleme, die da stark hinzukamen. Und letztendlich dann die Symptome, die für die myotone Dystrophie stehen. Also, da gab es diesen plötzlichen Sprechverlust. Das heißt, sie konnte sich nicht mehr richtig artikulieren. Die Atemprobleme wurden mehr. Es gab Verkrampfungen in den verschiedenen Gliedern. Das heißt, in den Zehen, in den Händen, im Handgelenk. Das Handgelenk schnappte irgendwann regelmäßig einfach so zu. Und sie hat es so beschrieben, dass ihre Schwester das Handgelenk förmlich wieder aufdehnen musste, also aufgreifen musste. Sie konnte ihr eigenes Handgelenk nicht mehr öffnen. Und was ich echt krass fand, sie hatte 20 bis 25 Krämpfe am Tag. 20 bis 25 Krämpfe am Tag. Und jeder einzelne Krampf ging mit massiven Schmerzen einher. Ja. Dann eben der Klinikbesuch, Diagnose, myotone Dystrophie. Die Maßnahmen waren dann Ergotherapie, Psychotherapie und es gab Medikamente, die verabreicht wurden, aber das Ganze war mehr oder minder nicht erfolgreich. So, und letztendlich ist die gute Julia ja dann bei uns an der Healing Humans Academy gelandet, hat uns von diesem Fall erzählt und ich möchte schon mal ein bisschen vorgreifen. Ihre Schwester ist bei einem Krampf am Tag innerhalb von kürzester Zeit, ne? Damit das Video jetzt auch spannend wird für dich, bei einem Krampf am Tag. Da gab es noch einen Haufen mehr Fortschritte, die werden wir aber erst am Ende präsentieren. Was die Julia getan hat und wie sie es getan hat, das erklären wir jetzt gleich. Zuvor erklärt uns aber der Moritz die aktuelle Studienlage zu dieser genetisch vererbten Krankheit.
Ja, Exakt. Und wenn wir uns die Studienlage mal anschauen, dann passt es tatsächlich auch perfekt zu den Symptomen, die Julia da bei ihrer Schwester beschrieben hat und die dann tatsächlich auch aufgetreten sind und auch die Vorgehensweise zu dem, was jetzt empfohlen wird. Aber es wurde ja tatsächlich keine richtige Lösung dann eingestellt, bevor Julia sie behandelt hat. Grundlegend ist es, du hast es schon erwähnt, eine genetisch vererbte Krankheit, die vor allem die Ionenkanäle betrifft. Das heißt, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Was dann dafür sorgt, dass die Muskeln halt in diese Überspannung gehen. Einfach erklärt. Also, dass der Muskel zwar die Fähigkeit hat, sich zusammenzuziehen, anzuspannen, aber diese Entspannung dadurch, was primär durch die Ionenkanäle auch gesteuert wird, die Entspannung nicht mehr richtig funktioniert. Und das sieht man hier in Studien auch im Elektromyogramm. Also da hat man die Muskelfunktion mal gemessen, wenn wir hier nach unten gehen. Und da sieht man das ganz eindeutig, wenn wir uns das hier anschauen, dass es diese Aktivierung gibt, aber dann dauert es sehr, sehr lange, bis das Ganze nachlässt. Und das ist dann halt die Ursache für diese 20 bis 25 Krämpfe am Tag. Mhm. So, und das Problem bei der Krankheit ist halt, dass es eine degradierende Krankheit ist. Das heißt, dass sie mit dem Alter schlimmer wird, so wie man das bisher herausgefunden hat. Gerade bei diesem Typ 1, wo die Schwester jetzt betroffen war. Und wenn wir uns da mal anschauen, was dann passieren kann, dann hat das Einflüsse auf die Herzfunktion, es hat Einflüsse auf die Atemfunktion. Und hier gibt es jetzt in der Studie noch ein schönes Bild zum Katarakt. Das heißt ja auch, die Augenfunktion ist stark abhängig von Ionenkanälen. Mhm. Und im höheren Alter ist dann fast schon die Erwartung, gerade bei diesem Typ 1, dass die Leute halt Katarakt oder grauen Star entwickeln, dementsprechend die Sicht eingeschränkt ist, die Augenfunktion gar nicht mehr so richtig da ist und dementsprechend hat die Krankheit halt global starke Auswirkungen für die Patienten.
Ja. Das hast du ja gestern, als wir den Podcast vorbereitet haben, erklärt, dass die Krankheit scheinbar schlimmer wird, je länger sie vererbt wird, ne?
Exakt, ja.
Hast du da auch was in der Studie dazu?
Ja, das wurde in der Studie tatsächlich auch beschrieben, dass es dann so ist, dass im Endeffekt das Gen, was dafür zuständig ist, also was nicht richtig abgelesen wird, das wird dann immer länger. Also die Mutation wird immer länger. Das heißt, es wird immer schlimmer, je weiter das vererbt wird von der Mutter, also vor allem von Müttern zur Tochter. Und dann habe ich mir die Leitlinien auch mal rausgesucht, was man dann dagegen tut. Und das ist eigentlich auch genau das, was du gerade vorgestellt hast. Also die Prävalenz erst einmal, das sehen wir hier auf dieser Seite, ist ungefähr 1 zu 8.000. Also es ist jetzt nicht super häufig, dass das Ganze auftritt. Relativ seltene Erbkrankheit, aber es ist trotzdem eine Multisystemerkrankung und eine neurologische Erkrankung. Mhm. Das wird nachher interessant beim Lösungsprotokoll, ja, weil natürlich auch Alzheimer, Parkinson neurologische Erkrankungen sind, die ähnlich dann aufgebaut sind, beziehungsweise unserer Meinung nach zu lösen.
Ja.
Und die Leitlinien, in den Leitlinien steht eigentlich nicht so richtig, um das Ganze ursächlich zu behandeln, weil man es halt nicht weiß, wo es herkommt,
ja,
sondern hier wird davon ausgegangen, es sollen jährlich kardiologische Kontrollen durchgeführt werden, eben um die Herzfunktion zu kontrollieren. Die Lungenfunktion wird überprüft jährlich, es könnte Modafinil eingesetzt werden, beziehungsweise Modafinile, aber das ist natürlich noch nicht zugelassen in Deutschland und dann natürlich Physio- und Ergotherapie, um die Symptome zu lindern. Also bisher gibt es eine rein symptomatische Behandlung. Von den Medikamenten her werden Antiepileptika oder Antimyotonika eingesetzt. In ihrem Fall jetzt das Lamotrigin, das ist auch ein Antiepileptika, was halt die Ionenkanalsteuerung herabsetzt, also dass sie nicht mehr so aktiv sind. Setzt natürlich auch alle anderen Körperfunktionen dementsprechend herunter. Hat dementsprechend auch viele Nebenwirkungen. Und das ist ja auch genau das, was wir bei ihr erlebt haben.
Also, exakt.
Das war ja genau die Behandlungs- und Vorgehensweise. Das heißt, von den Ärzten her erstmal alles nach Leitlinien richtig gemacht, aber war jetzt nichts, was zum Erfolg geführt hat.
Ja, und ich finde es auch hier wieder interessant, dass eben diese, bei den degenerativen Krankheiten sticht das ja sehr stark hervor, dass es eben um die Kontrolle geht, ne? Ja. Es ist immer in den Behandlungsprotokollen ist die Kontrolle im Vordergrund.
Ja.
Vermutlich beschäftigt man sich mit der Lösung, aber diese Lösung scheint beim Patienten nicht durchzusickern. Da, ja. Und hat man auch hier wieder, ne? Es gibt diese Kontrolluntersuchungen bezüglich kardiovaskulärer Leistung, das Herz wird untersucht, der allgemeine Zustand wird untersucht, aber es geht nur um Kontrolle.
Ja, es geht darum, die Symptome halt möglichst gering zu halten. Aber es gibt halt noch keine Lösung dafür, direkt an dem Gen anzusetzen, was dann halt die entsprechende Mutation hat und dafür sorgt, dass die Proteine, die dann für die Ionenkanäle zuständig sind, wieder richtig abgelesen wird. Da gibt es jetzt Forschung dazu zum CRISPR-System, also dass man dann auch DNA-Veränderungen vornimmt.
Ja.
Natürlich auch ethisch eine Frage, ob man das möchte oder nicht, aber es gibt noch keine komplette Lösung. Dementsprechend wird es halt symptomatisch dann eingestellt.
Und umso, ich muss fast sagen, bahnbrechend. Umso bahnbrechender ist es, was Julia geschafft hat,
ja,
ohne dass wir uns selbst auf die Schulter klopfen wollen, weil ich glaube, es ist ein ziemlicher Kraftakt, bei der eigenen Familie, bei der eigenen Schwester so einen schweren Fall in den Griff zu kriegen. Ich muss noch mal kurz zurückgreifen. Und zwar haben wir ja eben erklärt, dass das Ganze scheinbar, je länger das vererbt wird, also je mehr Generationen da mit im Spiel sind, desto schlimmer wird die Krankheit. Und das Interessante ist, dass ein Teil des Lösungsprozesses bei Julias Schwester die Therapie an der gemeinsamen Mutter war.
Ja.
Na? Also hochinteressant. Es wird gleich sehr spannend, wenn wir in den Lösungsprozess eintauchen. Ja, und jetzt kann man sich vorstellen, wenn die eigene Schwester von so einer Krankheit betroffen ist und man steht da vor einer riesen Aufgabe, dass dann natürlich die Emotionen mit einem durchgehen. Und entsprechend aufregend war das auch für die Julia. Ich kann mich ganz genau daran erinnern. Sie hat mich gefragt, was sie da zu tun hat. Dadurch, dass die Krankheit so selten ist, mussten auch wir mal kurz auf Google Scholar und nachschauen, okay, um was geht's da eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Aber als dann letztendlich klar war oder für uns klar war, ich weiß das noch im Profi-Call, ja, eine neurologische Krankheit, das sollten wir eigentlich über Treeforce in den Griff kriegen, konnten wir die Strategie ja gut mit ihr besprechen. Ja. Sie war dann sehr aufgeregt, aber nach der ersten erfolgreichen Umsetzung emotional unglaublich aufgelöst. Sie war glücklich, ne, dass das tatsächlich so gut, so schnell anschlagen konnte. Da kann ich mich noch sehr schön dran erinnern. So, jetzt ist es ja immer so bei Healing Humans, lieber Zuschauer, dass wir nicht zaubern können. Wir können auch keine Symptome wegschnipsen oder so. Das unterliegt nicht unseren Fähigkeiten. Aber was wir sehr gut können, ist den Zustand der Zellmatrix zu identifizieren. Und das machen wir über 8 grundlegende Bewegungstypen. Und jetzt wäre es natürlich interessant, Moritz, welchen Bewegungstypen haben wir denn bei Julias Schwester als den problematischsten identifiziert? Und wir identifizieren immer, damit du das nachvollziehen kannst zu Hause, wir identifizieren immer an 4 KPIs. Das sind 4 Key Performance Indicator. Das heißt, wir schauen uns nicht viele verschiedene kleine Bewegungsachsen an, sondern wir konzentrieren uns auf 4 Schlüsselzahlen, Schlüsselzeichen. Und bei der Schwester von der Julia war das der
Kreuzheben oder Vorbeugen Archetyp.
Aha, erzähl mal, Moritz.
Grundlegend hat sich Julia natürlich erstmal an die Therapie gehalten, ne? Diese Grundbewegung kontrolliert. Und die Vorbeuge ist eine Bewegung, wo wir im Endeffekt mit gestreckten Beinen und geradem Rücken schauen, dass wir in eine 90-Grad-Position kommen. Mhm. Also in diese Position, kennt es vielleicht auch aus dem Yoga, die Personen da gehen dann meistens noch deutlich tiefer.
Aber zeig uns nochmal die Position.
Die Position ist eine 90-Grad-Position.
Ich glaube, die Regie kann das sehr viel besser einblenden im Nachhinein.
Ja, ich glaube auch. Aber es sollte aussehen wie ein rechter Winkel, optimalerweise. Also, dass der Rücken gerade ist, die Knie wirklich voll durchgestreckt. Und das kann man ja... Früher im Schulsport wurde das schon mal getestet, ne? Wie weit man mit den Händen irgendwie zu den Füßen kommt, ist ein ähnlicher Test. Ja. Nur wir wollen das halt bis 90 Grad, also dieser rechte Winkel.
Zeig den Test nochmal, Moritz.
Ja, der war gut mit dem. So soll es aussehen. Und dementsprechend hat sie festgestellt, neben der Kniebeuge, dass das der Archetyp war, der am schlechtesten war, also am meisten eingeschränkt. Das bedeutet, dass ihre Schwester die Knie nicht voll gestreckt bekommen hat, dass der Rücken rund geworden ist, was für uns ganz klare Anzeichen sind, dass die rückwärtige Kette, die sogenannte oberflächliche Rückenlinie, ein Problem hat.
Ja.
Und die Kette ist wirklich auch gut erforscht. Das hatten wir in den letzten Folgen schon. Und da gibt es auch schöne Sektionen zu. Dass zum Beispiel man die Achillessehne eines Patienten nimmt, oder in dem Fall in der Studie dann eines Kadavers. Und es sorgt tatsächlich, wenn man an der Achillessehne zieht, dafür, dass sich die Augenbraue hebt. Und das ist tatsächlich auch genau der Verlauf der Kette, von den Zehen bis hin zur Augenbraue über die gesamte Körperrückseite, also die Waden, die Oberschenkelrückseitenmuskulatur, den Rückenstrecker, also so neben der Wirbelsäule entlang bis über den Kopf. Und ja, mit dem einfachen Test hat sie herausgefunden, da hat ihre Schwester ein Problem.
Jetzt muss man ja an der Stelle sagen, wenn uns jemand von außen zuhört, ja okay, myotone Dystrophie, da geht ja oft gar nichts mehr. Mhm. Also ist schon klar, dass der Deadlift-Archetyp, also der Kreuzheben-Archetyp, den die Regie hoffentlich einblendet, ihr wisst ja, der da, dass der nicht funktioniert. Die Kniebeuge wird ja genauso wenig funktionieren. Eventuell funktioniert die Überkopfposition auch nicht. Ja. Aber der Punkt ist halt, dass wir quasi nach dem Prinzip Triage entscheiden, welcher Archetyp am schlimmsten aussieht, in Anführungsstrichen. Also bei welchem Archetypen sind die Einschränkungen am stärksten? Mhm. Und es war bei Julias Schwester nun mal so, dass einige Bewegungen gut bis sehr gut funktioniert haben und dann andere eben gar nicht mehr. Und der Deadlift-Archetyp war quasi der schlimmste. Also da haben die meisten KPIs die größten Probleme abgezeichnet.
Exakt.
Ne? So. Und entsprechend haben wir uns dann gemeinsam für die sogenannte oberflächliche Rückenlinie entschieden. Und jetzt darfst du dir nicht vorstellen, dass wir einfach anhand von einer Muskelkette arbeiten, sondern wir verstehen eben anhand dieser Tests, dass die Zellmatrix in dem Bereich der oberflächlichen Rückenlinie die größten Defizite aufweist, also die größte negative Anpassung. So, und die Zellmatrix, die menschliche Zellmatrix, kann jetzt auf 3 Ebenen eine negative Anpassung erfahren. Das ist die Biomechanik, das ist der psychoemotionale Anteil und das ist der biochemische Anteil, wenn wir den mal so nennen wollen. Also alles, was mit Nährstoffen und Organsystemen zu tun hat. Und jetzt hörst du schon raus, wir konzentrieren uns nicht nur auf das Thema Bewegung, nicht nur auf das Thema Mindset oder welche Supplemente bekommt jetzt unser Klient. Nein, in so einem schweren Fall müssen wir alle 3 Teilbereiche drauf haben. Also ein Therapeut sollte alle 3 Teilbereiche können, um einen Patienten mit so einer neurologischen Krankheit, ja. Ja, für mich ist es auch eine degenerative Krankheit, ne, helfen zu können.
Definitiv.
So, und das bedeutet in dem Fall, dass wir das sogenannte Healing Humans Tree Force anwenden und dass die Julia anhand des Deadlift-Archetyps und der oberflächlichen Rückenlinie jetzt ganz klar entscheiden konnte, unter welchen Emotionen leidet meine Schwester, wo gibt es tatsächlich echte biomechanische Einschränkungen und welche Organsysteme haben ein Problem, beziehungsweise welche Nährstoffe fehlen. Und das ist jetzt das Spannende, das erklären wir jetzt im Laufe der Folge. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Thema Mindset an. Ja. Moritz, wie sah es beim Mindset aus?
Na, grundlegend ist ja auch das sehr systematisch bei uns, weil wir anhand dieser Grundbewegung auch verstehen, welche Emotionen dann erstmal betroffen sind bei ihr. Und sie hat ja, wir haben ja festgestellt, ne, der Archetyp war betroffen, also der Vorbeugenarchetyp, beziehungsweise die oberflächliche Rückenlinie. Und das zeigt nach unserem System immer an, dass da eine sehr, sehr hohe emotionale Belastung dabei ist, beziehungsweise die Person gerade unter hoher emotionaler Last leidet. Und in dem Kontext vielleicht auch zu verstehen, dass sie aufgrund ihrer Gewichtsabnahme dann auch in der Schule gemobbt wurde, da er Außenseiterin oder ausgeschlossen war, hat das oberflächlich gesehen schon absolut Sinn gemacht und dann dementsprechend auch anzusetzen mit dem Mindset-Coach.
Ja. Jetzt muss man an der Stelle sagen, ja gut, alle sind emotional belastet. Nee, das ist bei uns ein klares emotionales Muster. Also es ist eine oberflächliche Reaktion, weil sie hätte auf Basis der externen Trigger, die sie erlebt hat, auch einfach mit einem hohen persönlichen Leistungsanspruch reagieren können.
Ja.
Oder mit einer emotionalen Abhängigkeit gegenüber der Julia, der Schwester.
Ja.
Bei ihr ist es aber der Fall, starke emotionale Belastung. Also sie hat sich sehr stark belastet gefühlt.
Ja.
Weder abhängig noch hohen Leistungsanspruch. Ne? Ja, also wir differenzieren da ganz klar. Ist auch erstmal sekundär, weil das Ganze letztendlich nur an eine unterdrückte Uremotion führt. Und die unterdrückte Uremotion letztendlich bedingt ist durch ein Trauma, das sie erlebt hat.
Ja.
So. Und an der Stelle, normalerweise würden wir in diesen Folgen jetzt immer sagen, was war die unterdrückte Uremotion, welches Trauma lag dahinter. Aber die Julia wollte das nicht. Die hat uns auch nicht die Daten dazu gegeben und das ist auch in Ordnung. Ich meine, es sind gesundheitliche Daten über ihre Schwester. Also es ist eh toll, dass wir das hier alles sagen dürfen. Ne?
Definitiv.
Das Spannende ist, und das hat die Julia ganz klar formuliert und das dürfen wir hier auch zum Ausdruck bringen, dass das Trauma, was letztendlich für die emotionale Belastung geführt hat, bedingt war durch die Erlebnisse, die ihre Mutter erfahren hat. Das ist das Spannende und ich glaube, es ist das Highlight dieser Folge, weil es passt zu der Studie,
ja,
zu den Aussagen der Studie. Wir hatten den größten Hebel bei Julias Schwester, als wir den Mindset-Coach letztendlich bei ihrer Mutter angewendet haben. Na?
Ja, das ist unglaublich.
Ich finde es Hammer, ich finde es brutal. Ich hätte es auch nicht geglaubt, wenn sie es nicht erzählt hat, aber wir hatten die größten Symptomlinderungen und ich erkläre auch gleich, was hier innerhalb von wenigen Wochen passiert ist, als unsere Therapeutin Julia bei Julias Mutter, und logischerweise ist die Mutter ihrer Schwester, den Mindset-Coach angewendet hat. Das heißt, das Trauma der Mutter wurde gelöst und die Schwester hatte Verbesserungen in den Symptomen der Myotonendystrophie. Wie sahen diese Verbesserungen aus? Ich weiß, es ist komplett bekloppt, was wir hier gerade erzählen und du musstest das auch gar nicht glauben. Die Regie schafft es sicher, hier oben irgendwo ein Video einzublenden und da erklärt die Julia das mit ihren eigenen Worten, weil wir hatten die Julia hier vor Ort, ne, in einem Interview.
Ja.
Die Julia ist Level 4 Therapeutin, eine der besten, die wir haben.
Da haben wir erst natürlich klassisch TFL behandelt, 2-3 Mal. Dann gingen auch die Zungenkrämpfe weg, also die waren dann komplett weg. Und ja, dann habe ich noch so ein, zwei andere Therapie-Sessions gehabt und dann waren die Krämpfe in den Beinen auf einmal weg. Und gleichzeitig fing dann auch der Mindset-Coach an, den habe ich dann in 2 Tagen durchgelernt sozusagen, dass ich möglichst viele Informationen habe. Habe den dann bei ihr angewandt und ja, zack, sind wir von 25 bis 30 Krämpfen am Tag auf maximal 2 gekommen.
Haben auch die Ärzte, glaube ich, nicht mitgerechnet, was geschrieben, nee. dass die auch überrascht
war?
Ja,
die wussten auch nicht, ja.
Ja, sie hat dann auch zugenommen wieder, ne?
Genau, also sie hatte dann so 7, also über den Zeitraum von 3-4 Monaten sind wir jetzt ungefähr bei 7 oder 8 Kilo, die sie zugenommen hat. Ja. Also sie sieht natürlich auch viel frischer jetzt aus und ja, und hat natürlich auch ein bisschen an Muskelkraft dazu gewonnen und das ist natürlich unterstützend super. Meine Mama hatte oder hat starke Schulterschmerzen, also sie konnte im Hängarchetyp den Arm nicht mal auf 10 Grad bewegen so ungefähr. Und dann dachte ich mir, naja gut, dann machst du mal den Mindset-Coach. Das wurde dann minimal besser. Mhm. Und lustig war aber, dass meine Schwester zu dem Zeitpunkt immer wieder halt auch stressbedingt Schlafprobleme hat. Und ja, und am nächsten Tag, die nächste Nacht sozusagen, hat sie einfach durchgeschlafen. Obwohl ich mit meiner Schwester gar nichts gemacht habe, sondern eben meine Mama.
Okay, jetzt pass auf, das ist super spannend. Also, Mindset-Coach angewendet, ne? Sowohl bei der Schwester als auch bei der Mutter. Über die Mutter kamen dann die großen Hebel. Das erste Interessante für alle da draußen ist, dass sich der Deadlift-Archetyp verbessert hat. Über die Anwendung Mindset-Coach an der Mutter hat sich der Deadlift-Archetyp bei der Schwester, können wir das irgendwie so grafisch einblenden, diese Kettenreaktion, ne? Hat sich der Deadlift-Archetyp bei der Tochter, bei der Schwester verbessert. So, jetzt. Innerhalb von einer Woche, ich bin ganz aufgeregt, nur noch 1 bis 2 Krämpfe am Tag. Was? Was? Ich bin ganz aufgeregt. Innerhalb von einer Woche nur noch 1 bis 2 Krämpfe am Tag. Zur Erinnerung, sie hat mit 20 bis 25 Krämpfen gestartet. Dann, Medikament wurde selbstständig abgesetzt. Das heißt, letztendlich hat man die Entscheidung getroffen, die Lebensqualität der Kleinen ist so gut, wir brauchen die Medikamente nicht mehr. Wozu, ne? Wozu sollte sie Medikamente nehmen, wenn die Lebensqualität so gut ist?
Ja.
Sie war trotz dessen, dass die Medikamente abgesetzt wurden, weiterhin symptomfrei, Gänsehaut, und sie hat 9 Kilo zugenommen. Das heißt, sie war wieder in einem Zustand, den man in der Gesellschaft als normal ansehen würde, also was das Körpergewicht angeht. Und ganz, ganz wichtig, sie hatte selbstbewusstes Auftreten. Also sie hat sich selber wieder wohlgefühlt in ihrem Körper, Lebensqualität kam zurück und diese ganzen, es sind ja Spasmen, muss man mal sagen, ne?
Ja.
Die haben sich peu à peu eingeschränkt, was natürlich auch das Leben bei ihren Mitschülern sehr viel leichter gemacht hat. Das alles nur durch die Anwendung des Mindset Coaches, spezifisch Anwendung Mindset Coach bei der Mama, und die Ergebnisse kamen innerhalb von einer Woche. Das war mal kurz hier eine kleine Bedenksekunde, einfach mal Stille. So, jetzt geht's weiter. Weil das ist natürlich 1/3 gewesen, ne Mo? Also es ist 1/3 der Therapie, die wir bei Healing Humans vermitteln. Ich glaube, wir hätten hier aufhören können, ne?
Ja, es ist unglaublich. Also wenn du eine Erkrankung hast, wo du die Ursache nicht mal richtig kennst, beziehungsweise du weißt, es ist eine genetisch vererbte Krankheit, sie wird schlechter, wenn man es vererbt und du löst es transgenerational. Also wenn du das bei der Mutter anwendest und es bei der Tochter besser wirst, dann hast du ein transgenerationales Mindset-Thema aufgelöst.
Ja.
Das ist unglaublich.
Ja, das ist unglaublich.
Und auch, dass sie 9 Kilo zunimmt, ohne irgendwas sonst zu machen, ne? Also,
ja, sie hat jetzt keine Massekur gemacht.
Ja, genau.
Ja. Es ist jetzt, also es ist nicht der erste Fall, bei dem wir festgestellt haben, wenn wir die Eltern mit dem Mindset Coach behandeln, dass dann der Zustand der Kinder besser wird. Aber hier war es schon heftig.
Ja.
Ja, das ist ein Teil der Healing Humans Therapie, ist ein Teil von Treeforce. Wie gesagt, man hätte hier aufhören können, ne? Ja. Das sind schon phänomenale Ergebnisse. Was hat sie denn jetzt auf biomechanischer Ebene getan? Weil das ist ja auch ein Teil dessen, was wir tun, Mo.
Ja, definitiv. Grundlegend ging es da dann darum, eben diese oberflächliche Rückenlinie, also wir haben den Test gemacht, wir haben auf die Kette geschlossen, dann natürlich auch zu öffnen. Also da waren die stärksten Einschränkungen. Das bedeutet, das Bindegewebe ist hier nicht leitfähig, dadurch funktioniert die Bewegung nicht. Und was sie dann getan hat, ist eben diese oberflächliche Rückenlinie zu behandeln. Das heißt, die gesamte Rückseite des Körpers, vom Rücken über die Oberschenkelrückmuskulatur, über die Waden bis in die Fußsohle, läuft das dann im Endeffekt und hat hier das Therapiesystem angewandt. Und ja, dann war es da tatsächlich auch so, dass vor allem Krämpfe, die dann auch in Beinen und Zehen waren, deutlich reduziert werden konnten und dass sie viel, viel weniger Atemprobleme hatte. Also das war ja auch das, was wir vorhin in der Studie vorgestellt haben, dass die Personen dann stark kontrolliert werden müssen, wie das mit der Atemfunktion ist, ob das überhaupt noch richtig funktioniert. Und das ist bei ihr deutlich, deutlich besser geworden, dann nur durch die biomechanische Behandlung.
Jetzt werden wir uns die biomechanische Therapie bei Healing Humans mal anschauen.
Ja.
Ich glaube, das ist ja auch ganz interessant, weil manuelle Therapeuten gibt es da draußen zuhauf.
Ja.
Was therapieren wir denn tatsächlich? Also was ist Teil der oberflächlichen Rückenlinie?
Grundlegend geht es bei uns ja immer darum, Wirbelsäulen nah anzufangen und zuerst die Wirbelsäulenfunktion wiederherzustellen und dann die Funktion der Extremitäten. Das heißt, wir fangen bei der oberflächlichen Rückenlinie tatsächlich direkt nah der Wirbelsäule an, am Rückenstrecker, also diesem langen Streifen, dem Filet neben der Wirbelsäule, um das erstmal öffnen zu können.
Vorsicht, ist kein Filet, ich war Koch.
Ist kein Filet?
Nee, es schmeckt schon gut, aber nicht so gut.
Was ist es dann?
Das ist die Lende.
Okay.
Dann das Filet ist der Hüftbeuger.
Ja.
Bei den meisten Menschen ist das Filet wie Beef Jerky. Okay. Kann ich euch gleich sagen.
Okay, sorry. Auf jeden Fall gehen wir dann vom Rückenstrecker über den Beinbeuger, also die Hamstrings auch oder als Hamstring auch bekannt, und von dort aus über die Wade bis in die Fußsohle. Also wir können tatsächlich dann über die Fußsohle bis in die Zehen rein. Gerade die Großzehenflexion ist häufig eingeschränkt, wenn wir hier ein Problem haben, dass man den Zeh gar nicht mehr so richtig beugen kann in der Bewegung oder im Ausfallschritt, wenn man Treppe hochgeht zum Beispiel auch, und das wird dann wieder hergestellt.
Ja, also wir haben ja letztes Mal erklärt, dass die Lungenflügel Teil der tiefliegenden Frontallinie sind. Ja. Wie kann es jetzt also sein, dass die oberflächliche Rückenlinie nach Detonisierung für bessere Atemkapazität sorgt? Naja, weil da eben ein ganz großer Teil des Brustkorbs, also der komplette hintere Bereich des Brustkorbs mit dabei ist. Der Quadratus lumborum ist mit dabei, der unter Umständen dazu führt, dass wir den Brustkorb besser weiten können. Da wird es der eine oder andere sagen, was? Ist eine andere Folge, können wir mal an einem anderen Tag darauf eingehen. Aber allem voran, wenn wir einen sehr hohen Tonus auf der oberflächlichen Rückenlinie haben, dann haben wir auch eine sehr starke Kompression der Wirbelkörper.
Ja.
Und die Wirbelkörper wiederum sorgen dann für Kompression auf die Nervenadern, die ja zwischen den Wirbelkörpern in den Brustkorb austreten. Ne?
Ja.
Und über diese Nervenadern dann eben auch die Ansteuerung der Atemhilfsmuskulatur zwischen den Rippen. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir die oberflächliche Rückenlinie detonisieren, haben wir einfach eine bessere Ansteuerung der Atemhilfsmuskulatur.
Ja.
Unter anderem auch mehr Gleitfähigkeit, das heißt, der Brustkorb kann sich besser weiten, aber das würde letztendlich, das wäre letztendlich der Grund, ne, warum man bei der Behandlung der oberflächlichen Rückenlinien in der Gänze, nicht nur an einer Stelle, sondern in der Gänze innerhalb von zwei biomechanischen Treatments oder Behandlungen eine Verbesserung der Atemkapazität hat.
Ja, es ist natürlich auch massive Stressreduktion, wenn man sich vorstellt, dass man eine Kompression in den Wirbelkörpern hat. Das ist natürlich auch immer ein Signal ans Gehirn, hier stimmt irgendwas nicht. Und wenn man gestresst ist, dann kann man nicht richtig atmen.
Ja.
Dementsprechend bei Entspannung wird es dann noch besser.
Ja. So, jetzt aber die große Frage, und wir wollen ja immer alles mit Studien belegen, weil Deutschland ist studiensüchtig. Nichts kann sein, wenn es da keine Studie zu gibt.
Ja.
Mo, wie kann es sein, dass die biomechanische Therapie, ich habe den Fachbegriff vergessen, obwohl wir die ganze Zeit drüber
sprechen. Mechanotransduktion bzw. Ionenkanäle.
Danke, Moritz.
Ja.
Ich bin raus. Bild an den Moritz. Erklär uns, warum das Ganze funktioniert.
Ja, es gibt da noch keine klaren Beweise für, aber die Wissenschaft steht da gerade in den Kinderschuhen zu, warum das jetzt sein kann, dass wenn man manuell behandelt, am Körper sich die Funktion der Ionenkanäle verbessert.
Ja.
Und es gibt jetzt erste Studien dazu, dass es die sogenannte Mechanotransduktion gibt, die dann dazu führt, dass sich Ionenkanäle öffnen. Also das ist ziemlich, ziemlich cool. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir, was haben wir für einen großartigen Körper? Was ist das für ein System?
Mhm.
Das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Propeller. Also man sieht jetzt hier dieses Protein, was jetzt ein Beispiel dafür ist, wie das Ganze funktioniert. Man muss sich vorstellen, von außen kommt Druck auf die Zelle, also das, was wir machen in der Therapie, wir drücken drauf.
Ja.
Und normalerweise ist es so, dass das Protein, dieser Propeller, so strukturiert ist, dass in der Mitte, da wo jetzt irgendwas in die Zelle reinkommen könnte, dieses Loch relativ klein ist, also es ist geschlossen. So, und wenn wir jetzt aber von außen drauf drücken, dann fängt der Propeller an, sich zu drehen.
Mhm.
Also das Protein in der Zellmembran fängt an, sich zu drehen, und es dreht sich und dadurch wird das Loch größer, wo was reinströmen kann. Und im Endeffekt, dadurch strömen dann Ionen ein. Das heißt, was jetzt zu vermuten wäre aus dem Ganzen ist, dass wir mithilfe der Therapie dafür sorgen, dass diese Mechanotransduktion funktioniert, dass die Ionenkanäle beeinflusst werden. Wir sozusagen ein Reset oder eine verbesserte Funktion der Ionenkanäle dadurch herstellen, weil die wieder merken, okay, wir müssen jetzt was tun, wir müssen wieder arbeiten. Gerade in dem Zusammenhang auch zu vorhin, dass sie halt nicht mehr richtig funktionieren. Ja. Und so, das wäre jetzt die wissenschaftliche Antwort darauf, warum ihre Krämpfe in den Beinen dann weniger geworden sind.
Durch die Behandlung der oberflächlichen Rückenlinie über die manuelle Therapie.
Exakt. Genau.
Höchst interessant.
Ja, ich fand es auch super interessant.
Gut, okay. Dann, ich gebe das Wort weiterhin an dich ab, weil jetzt kommt natürlich dein Fachgebiet, das Thema Biohacking. Ich meine, dass wir in dem Fall gar nicht mehr so viel bei der Kleinen gemacht haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann man ja bei neurologischen Krankheiten wunderbar im Bereich Biohacking arbeiten.
Ja, definitiv.
Zum einen präventiv, zum anderen aber auch, darf ich heilen sagen?
Darf man, glaube ich, nicht in Deutschland. Aber wir haben die Erfahrung gemacht.
Reorganisierend.
bei unseren Kunden haben wir die Erfahrung gemacht.
Leg mal los, was würdest du tun?
Es geht jetzt nicht nur um die Myotonendystrophie, sondern neurologische Erkrankungen im Großen. Wir haben ja zwei Komponenten, wenn wir uns das Ganze anschauen. Einmal natürlich das Nervensystem, also das Gehirn, was dann für Ansteuerung sorgt, und die Nervenfasern. Und am Ende dann natürlich der Muskel. Beides muss miteinander funktionieren, damit wir das Ganze im Einklang haben, damit wir zum Beispiel auch nicht krampfen. Und grundlegend kann man jetzt erstmal davon ausgehen, diese Ionenkanäle sind ja spannungsgesteuert. Das heißt, da gibt es ein bestimmtes elektrisches Potenzial entlang der Zelle. Und es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr schöne Studien dazu, dass wir einfach dieses Potenzial als Mensch, als elektrisches Wesen, dass es nicht mehr richtig da ist. Also dass wir viel zu positiv geladen werden im Endeffekt, dadurch, dass wir keinen Bodenkontakt mehr haben, dass wir Blaulicht ausgesetzt sind, dass überall Strahlung herrscht, wo wir uns aufhalten, dass wir auch zu wenig in die Sonne gehen. Und dementsprechend ist die erste und einfachste Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, sich zu erden, also wirklich Kontakt zum Boden aufzunehmen. Wir hatten das Thema schon ganz oft, aber es ist eigentlich logisch.
Es ist liegt voll auf der Hand, ja, in dem Fall.
Ja, es ist das Einfachste, was man machen kann, das Zellpotenzial wiederherzustellen mit Erdung, mit Bodenkontakt und Naturkontakt.
Ja. Top.
Das wäre es eigentlich schon. Nein, Spaß. und
hat einen rausgehauen.
dann ist es so, dass Sport, Bewegung, Ausdauersport dazu führt, dass BDNF gesteigert wird. BDNF ist der Brain-Derived Neurotrophic Factor und der sorgt im Endeffekt dafür, neben Kälteexposition oder Fasten, was man dafür auch nutzen kann, das sind dann auch die anderen Punkte, dass das Wachstum neuer Nervenzellen angeregt wird, dementsprechend die Gehirnfunktion auch besser wird. Das gleiche gilt für Kälteexposition, also kalt duschen jetzt zum Winter hin, werden die sehen, wie der kälter ist, immer eine gute Idee, gerade auch bei solchen Erkrankungen, weil die Neurotransmitter auch zurückgesetzt werden. Also das ist mittlerweile schon 500 Jahre alt, glaube ich, Kältetherapie. Wurde damals schon angewandt mit diesen Fußbädern auch und hat damals schon gegen Depressionen gewirkt, hat damals schon neurologische Erkrankungen minimiert oder zurückgedrängt, einfach weil die Neurotransmitter viel, viel besser wieder funktionieren können. Und das funktioniert dann tatsächlich ähnlich oder unserer Erfahrung nach sogar besser als ein Mao-Hemmer oder ein Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer. Also die Medikamentation, die sonst genutzt wird.
Dafür. Ja, ja.
Was gibt's noch? Schlaf sorgt natürlich dafür, dass das Gehirn sich regenerieren kann. Also das lymphatische System, das ist ähnlich wie das Lymphsystem, nimmt alle Schadstoffe, die im Gehirn sind, nachts beim Schlafen raus. Und die werden ausgespürt, dann halt verstoffwechselt in der Leber und können ausgeschieden werden. Und das passiert halt nachts beim Schlafen. Das heißt, darauf zu achten, auch gut schlafen zu können, neben der Kälteexposition, neben Sport und Erdung. Das ist eigentlich ein gesunder Lebensstil. Das ist das, was wir eigentlich alle logischerweise wissen, was wir tun sollten. Und das wäre auch das Einfachste, was man umsetzen kann, um da entgegenzuwirken. Also es muss nicht kompliziert sein.
Okay.
Ja. Dann gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die wir Richtung Ernährung und Nährstoffe machen können. Einmal bezüglich Ernährung. Fasten hat gezeigt, dass sich sowohl die Mitochondriendichte erhöht, als auch chronische Entzündungen stark reduziert werden können, wenn Patienten daran leiden. Das heißt, intermittierendes Fasten von 12 bis 16 Stunden wäre schon mal eine super Idee. Und auch die ketogene Ernährung, unserer Erfahrung nach, beziehungsweise auch in Studien, hat gezeigt, das ist eine sehr fettreiche Ernährung, also mit 90% Fetten, dem Rest Protein und sehr, sehr wenig Kohlenhydraten, hat gezeigt, dass sie epileptische Anfälle reduzieren kann. Da gibt es auch eine wunderbare Ärztin bei uns, die das Ganze auch einsetzt, gerade bei Epilepsie-Problemen. Und dementsprechend neurologisch natürlich sinnvoll, diese Überaktivierung, die wir vorhin erklärt haben, herunterzufahren.
Kerstin?
Ja. Exakt. Ja.
Hammer.
Ja. Eine Ärztin bei uns, hervorragend.
Meine Community-Antenne hat ausgeschlagen.
Ja.
Wer könnte es sein?
Ja. Dementsprechend ketogene Ernährung hier zu empfehlen, auch bei MS zum Beispiel. Und dann geht es natürlich noch um die Nährstoffe. Was können wir tun, um das Nervensystem erstmal zu verbessern? Omega-3 ist hier mit das Hauptthema. Also 30% der Gehirnmasse besteht im Endeffekt aus Omega-3, aus DHA. Und da wir mittlerweile in der westlichen Gesellschaft ein Verhältnis von 1 zu 25 bis 1 zu 30 von den Omega-3 zu Omega-6 Fettsäuren haben und das eigentlich bei 1 zu 1 bis 1 zu 4 liegen sollte, ist es immer sinnvoll, das Ganze zu dementsprechend anzupassen und zu verbessern. Dann werden auch die Myelinscheine gebildet, die Nervenfunktion wird besser. Das ist ja genau das, was wir von wollten. Und weiterhin ist es so, dass bei allen neurologischen Erkrankungen, da hat mir auch letzte Woche eine Studie schon zugezeigt wurde, dass höchstwahrscheinlich der Vitamin-D-Rezeptor nicht richtig funktioniert, beziehungsweise zu wenig Vitamin-D vorhanden ist. Unserer Erfahrung nach macht es dementsprechend Sinn, auch Vitamin D hochzuregulieren. Gerade auch bei Erkrankungen wie MS zum Beispiel, das Coimbra-Protokoll ist ja nichts anderes als eine Hochdosistherapie mit Vitamin D. Und das hat er auch in Studien zu sehr, sehr guten Erfolgen geführt. Und dann gibt es natürlich noch ein paar extra Nährstoffe, die man nutzen kann, um die Mitochondrienfunktion zu optimieren. Aber da empfehlen wir ein gutes Multivitamin von unseren Partnern, weil da im Endeffekt alles mit drin ist. Wie Zink, wie Selen, wie B-Vitamine, wie Kupfer, Mangan, Molybden. Also das ist dann auch schwierig, wenn man das alles einzeln einnehmen will. Aber um die Mitochondrienfunktion zu erhöhen, das sorgt für mehr Energie. Mehr Energie bedeutet, dass die Nervenfunktion und die Muskelfunktion besser ist. Und ja, das wäre es eigentlich grundlegend zu dem, wie man das Ganze optimieren kann.
Bedeutet, wenn wir die heutige Folge mal zusammenfassen, Julia war unglaublich aufgeregt, als sie das Thema mit ihrer Schwester angegangen ist. Ihre Schwester war bei einer scheinbar unheilbaren Krankheit, 20 bis 25 Krämpfe am Tag. Heute, das ist das Update Juli 2025, also erst jetzt vor kurzem, wenn man sich anschaut, wann die Folge rauskommt. Ja. Julias Schwester ist bei einem Krampf am Tag. Sie geht wieder ganz normal zur Schule. Sie trifft ihre Freunde, also auch die soziale Integration hat wieder stattgefunden. Sie ist selbstbewusst, das Mobbing hat ein Ende. Also ich würde sagen, die Kleine ist zu 99,9% voll rehabilitiert. Den letzten Krampf, schätze ich, den kriegen wir auch noch raus. Was meinst du, Mo?
Müssen wir noch rauskriegen, ja, definitiv.
Und der Hebel war letztendlich das Treeforce, das Healing Humans Treeforce. Wir haben durch den Archetypentest identifiziert, dass die oberflächliche Rückenlinie, also der Deadlift-Archetyp, um den Joke das letzte Mal in der Folge zu bringen, der Deadlift-Archetyp hat das größte Problem. Somit haben wir die oberflächliche Rückenlinie als die Kette identifiziert, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Wir haben dann letztendlich auch verstanden, dass das Trauma der Mutter sich sehr stark auf den aktuellen Gesundheitszustand der Schwester auswirkt. Wir haben an der oberflächlichen Rückenlinie manuell therapiert. Und der Moritz hat uns ja gerade empfohlen, Erdung, Fasten, Kälteexposition, einen Haufen Omega-3, D3, um nur ein paar zu nennen. Das könnte man eben auf Biohacking-Ebene tun, um den kompletten Therapieprozess zu unterstützen. Ja. Und ich würde sagen, es war eine ganz wundervolle Folge. Liebe Julia, wenn du die Folge siehst, wir sind unglaublich stolz auf dich. Wenn ihr die Julia erreichen wollt, weil ihr selbst davon betroffen seid, weil ihr Hilfe von Julia braucht, weil ihr euch austauschen wollt, wir packen euch hier den Kontakt unten in die Shownotes, sagt man ja, glaube ich. Mhm. Ja, und jetzt natürlich noch eine kurze Ansprache für dich, beziehungsweise für uns. Du merkst, wir sind ganz normale Menschen, wir sind keine Zauberer. Wir sind junge Leute, die versuchen da draußen die Branche mit dir zu verändern. Und wenn du dich vielleicht schon eine Weile mit uns beschäftigst und dir überlegst, ja, aber was mache ich jetzt, in welche Richtung gehe ich jetzt? Wir haben hier ein komplettes Beratungsteam, das wird dich völlig unverbindlich und freundlich beraten, was denn der nächste beste Schritt bei dir ist. Ob das jetzt die Ausbildung zum Mindset-Coach ist, zum Biohacking-Coach oder zum Original, zum Healing Humans-Therapeuten. Ne? Wir haben da immer die richtige Entscheidung für dich und wir haben auch den richtigen Pfad für dich. Und unabhängig davon, welchen Pfad du jetzt beschreitest, du landest in einer ganz tollen Community. Also die Community hier, das sind Menschen, die suchen Alternativen, die sind zielstrebig, die sind stark, werden stark. Ne? Also nicht jeder muss stark in die Community kommen. Aber am Ende denken wir alle ziemlich gleich. Wir wollen mehr Lebensqualität für die Gesellschaft da draußen. Das heißt, wenn du ähnlich denkst und fühlst und wenn ich das heute so ein bisschen mitgenommen hat, dann ja, gib dir einen Ruck, melde dich mal, wir beißen nicht und wir freuen uns, ein weiteres tolles Mitglied bei der Healing Humans Community begrüßen zu dürfen. Ich glaube, es ist alles gesagt.
Definitiv. Also es wird Zeit, dass es noch viel, viel mehr Menschen gibt, die da was ändern wollen und daran was ändern, die Teil der Community werden, für Leute einen Unterschied machen und ja,
Standpunkt jetzt, 1000 Therapeuten, ne?
Ja.
10.000 brauchen wir.
Definitiv, mindestens.
Also haben wir uns mal ausgerechnet, wie viele Therapeuten brauchen wir, um Deutschland einfach mal ein Gesundheitslevel nach oben zu schieben. 10.000 würde statistisch ausreichen.
Ja.
Das kriegen wir hin.
Das sind wir auf dem besten Weg hin, auf jeden Fall.
Wir sind ja noch jung. Wir haben noch Zeit. Gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die Folgen bleiben so spannend. Für die nächste Folge haben wir leider noch keinen Kandidaten. Also wir wissen noch nicht, über wen wir sprechen. Aber ihr dürft euch vorstellen, wir haben Unmengen von diesen scheinbar unheilbaren Fällen bei uns in der Community. Und wir werden natürlich die spannendsten rauspicken und euch in diesen Podcast-Folgen präsentieren. Das heißt, YouTube-Channel abonnieren, Like da lassen, kommentieren, Workbook ausfüllen, fürs Buch anmelden. Ach, es ist so viel zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Bis dahin.